Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du kennst uns durch und durch. Und du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Du weißt um all unsere Empfindungen und Regungen und Bestrebungen. Du kennst die Höhen der Freude, auf die wir gelangen, und du begleitest uns durch die Tiefen der Ungeborgenheit und Dunkelheit, durch die es so gehen kann. Du kommst mit deinem Heiligen Geist in deine zerbrechlichen Gefäße. Du bringst Licht, du verbindest die Wunden. Wir loben und preisen dich über deine große Barmherzigkeit und Liebe. Amen. Ich möchte die folgenden Ausführungen unter ein Thema stellen. Die Überschrift sage ich mal vorweg. Sie ist entlehnt einem bösen Wort. Und zwar, soll man, was gefallen ist, auch noch stoßen? Ich habe es als Frage formuliert, als, man könnte schon sagen, Marschbefehl, ist es von einem anderen geschrieben worden, den nenne ich euch nachher. Ich lese Jesaja 42, die Verse 1 bis 4. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. Ihr Lieben, bisweilen geht es einem schlecht. Wir kennen Menschen in unserer Umgebung, in unserem nächsten Umkreis. Wir können an uns selber denken. Manchmal geht es einem richtig schlecht. Da ist man, wie man zu sagen pflegt, ganz unten, wie in so einem Loch. Dafür mag es unterschiedliche Gründe geben. Aber es wirkt sich auch immer aus. Sei es leiblich, körperlich, sei es seelisch. Was kann es sein, was einen so runterzieht, diese dicken Säcke, die da getragen wurden, die Lasten, die Sorgen, die Probleme? Vielleicht ist es bei einem Menschen eine zerbrochene Beziehung, eine zerbrochene Freundschaft. So viele Jahre war man ganz dick Freund miteinander, und dann gibt es vielleicht einen Streit oder ein Missverständnis, und die Wege führen auseinander. Es gibt noch einen guten Tag und einen guten Weg, wenn man sich in Heiligenstadt auf der Straße sieht, vielleicht nicht einmal das. Nichts mehr zu sagen. Ich denke an meine Tochter, meine Älteste, jetzt ist sie 23, die über mehrere Jahre in einem sehr empfindsamen Alter massives Mobbing erfahren hat. Schulmobbing. Das ist inzwischen gang und gäbe. Das ist nicht mal so eben jemanden ärgern, sondern das ist organisiertes, wie abgesprochenes Fertigmachen eines anderen. Durch Ausschließen, durch Schneiden, Missachten und so weiter. Und sie war ganz unten. So lange, bis nichts mehr ging und sie sich in eine jugendtherapeutische Behandlung begeben musste. Manchmal sind es auch einfach schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten, die man hört, sei es im Fernsehen, in der Welt, sei es vom Nachbarn. Es zieht einen mit hinunter, dass es einem anderen nicht gut geht. Wie gehe ich jetzt damit um? Man kann sich das von zwei Seiten anschauen. Wir können uns das von der Seite anschauen, dessen, dem es schlecht geht. Und wir können es uns von der Seite angucken, wenn ich höre, wenn ich mitbekomme, dass es einem anderen schlecht geht. Also von der betroffenen Seite und von der, sagen wir doch ruhig, Freundes- oder Nächsten Seite. Bin ich, wenn ich so etwas höre, wirklich interessiert? Aber Interesse ist was anderes als Neugier. Neugier ist Wissensbefriedigung. Was man mit dem Wissen macht, sei mal völlig dahingestellt. Interesse heißt, ich begebe mich damit hinein. Ich bin sozusagen dazwischen. Ich möchte ein Stück des Weges mit dir gehen. Das biete ich dir an. Aber wie macht man das? Da gibt es nur welche, das ist leider auch unter uns Christengeschwistern ein bisschen verbreitet, dass wir so ein bisschen meinen, wir wüssten es ja besser, warum es dem anderen schlecht geht, denn vielleicht hat er sogar gesündigt. Und es passiert leider nicht selten, das erlebt man in der Seelsorge, dann wird sogar noch einer draufgelegt nach dem Motto, siehste, weil man sich eine Analyse der Situation des Betroffenen zutraut oder gar vom Glauben her meint, sagen zu müssen, ja, ja, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Und was es da so für Worte gibt. Sünde zieht halt Ungesundheit nach sich. Es ist nur eine ausgleichende Gerechtigkeit, wenn es dir gerade mal schlecht geht. Ja, ja. Ist damit dem anderen in seinem Loch, in dem er da gerade ist, in der Grube, wirklich geholfen? Ist es wegweisend? Oder ist es eher unsere Berufung, dem anderen Perspektiven, zum Beispiel, aufzuzeigen. Zu einer solchen Perspektive könnte es gehören, auch zu schauen, wozu wird es dir dienen, wenn es dir jetzt gerade nicht gut geht. Also wie kannst du gestärkt daraus hervorgehen, vielleicht in diesem Bild, dass du unter das Kreuz mitgehst. Ich gehe auch mit. Du musst da nicht alleine hingehen. Deine Entscheidung für Jesus da, die wirst du alleine fällen müssen. Das ist deine Entscheidung. Aber wenn es dir schwer ist, Ist es dann nicht unsere Berufung als Christengeschwister, zu sagen, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Nochmals, wenn es einem schlecht geht, stellen wir uns das vor, spielt dann für mein Verhalten ihm gegenüber seine Sünde oder die Schuld, die er vielleicht auf sich geladen hat, wirklich eine Rolle? Was hätte denn Jesus gemacht? Ich lese euch nachher etwas vor aus dem Matthäusevangelium. Da fällt ein Schaf in die Grube. Was hätte denn Jesus gemacht? Sagt er zur Ehebrecherin zuerst? Naja, also. Zuerst sorgt er dafür, dass sie aus diesem Kreis derer, die sie steinigen wollten, herauskommt. Und dieses Beispiel mit dem Schaf in der Grube, stellt euch vor, ein Hirte und das Schaf fällt in die Grube hinein und dann stellt sich der Hirte da an den Rand und sagt, du bist aber auch ein blödes Schaf. Ne? Und kriegt erstmal eine ordentliche Gardinenpredigt. Der wird nichts weiter tun, als dieses Schaf zuerst einmal herausholen. Das ist das Erste. Sicher wird es in der Folge dazu kommen, zu schauen, sag mal, wie bist du da überhaupt hineingekommen? Oder wie kann es dir hilfreich sein, dass es nicht wieder passiert? Wir erleben bei den Heilungsgeschichten ja ganz oft in den Evangelien diesen Aspekt auch der Vergebung. Es wird erst einmal Vergebung zugesprochen. Vergebung ist etwas Weiches, etwas Zuwendendes, etwas Zugewandtes, kein Siehste. Bei Friedrich Nietzsche, das ist der Böse, aus dem ich Ihnen das abgewandelte Zitat gebracht habe. Da gibt es ein Buch, das ist wirklich böse. Ich empfehle es auch nicht zu lesen. Das heißt also Sprach Zarathustra. Das ist, man könnte sagen, regelrecht dämonisch. Das haben sich die Nazis gut zu eigen gemacht, was der Nietzsche geschrieben hat. Da geht es immer um die Hervorhebung von Macht, Gewalt, Stärke, aber nicht Stärke im positiven Sinn, sondern in Form von Gemeinheit und Niederträchtigkeit. Und da heißt es tatsächlich an einer Stelle, ich habe das als Student mal gelesen, weil ich meinte, ich müsste das auch mal lesen, da steht tatsächlich, und was da fällt, das soll man auch noch stoßen. Das ist widerlich. Dagegen das Wort Jesajas von dem geknickten Rohr, das nicht zerbrochen wird, und dem glimmenden Docht, der nicht ausgelöscht wird. Eine ungeheure Zusage. Es wird einer kommen, der belässt mich nicht, der belässt dich nicht in dem Zustand, ganz unten zu sein oder geknickt oder eben kurz bevor das Licht ausgeht. Ja, nun kann man sich natürlich fragen, bei diesem Vers 3, da steht ja nur da, was er nicht macht. Was macht er denn? Den Docht löscht er nicht aus. Und das Rohr zerbricht er nicht. Aber was macht er denn? Fangen wir mal mit der Lampe an, dem Docht. Wir denken an Kerzen. Früher gab es Öllichter. Dieser Docht glimmt ja nur, weil in dem Lampengefäß kein Öl mehr ist. Wenn er also diesen Docht nicht auslöscht, was tut er dann? Er wird Öl in die Lampe gießen und wird es wieder anblasen, dass der Docht wieder richtig brennt. Öl in die Lampe. Er wird helfen, dass es wieder leuchtet und nicht nur so ein bisschen Rauch vom Docht nach oben steigt. Wenn wir bei diesem Bild mal kurz verweilen, ich weiß nicht, ob das Pfingstlied von Paul Gerhardt euch bekannt ist, da heißt es in einem der Verse: Du bist das Heiligöle. Dadurch gesalbet ist mein Leib und meine Seele dem Herrn Jesus Christ zum wahren Eigentum, zum Priester und Propheten, zum König, den in Nöten Gott schützt vom Heiligtum. Du bist das Heiligöle. Nicht treten und stoßen, sondern Öl gießen. Jetzt können wir aber mit diesen Worten, wenn wir ein bisschen das Öl geistlich füllen, sagen, den anderen, dem das Licht auszugehen droht, mit Jesus in Berührung bringen. Ihm etwas von seinem Geist vermitteln. Wer den Namen Jesus zu hören oder zu spüren bekommt, der erfährt etwas von seinem Geist und der neuen Freiheit. Gieße lieber Öl in die Lampe dessen, wo es gerade nur noch glimmt. Bring ihm Jesus. Und das können wir jetzt ganz ähnlich anwenden auf das geknickte Rohr. Er wird es nicht zerbrechen. Gut, was tut er dann? Er richtet es wieder auf, vielleicht stützt er es auch an dieser Knickstelle, er stellt es auf. Ich habe im Sommerurlaub etwas Schönes entdeckt. Das mag ich euch erzählen. Ich hatte an meinem Urlaubsort vor Jahren mal eine Aronia-Beere, eine Apfelbeere gepflanzt. Das ist so ein Strauch, der in den letzten Jahren etwas in Mode gekommen ist, trägt Früchte, die man roh nicht ganz gut essen kann, aber ist eine Vitaminbombe und verarbeitet sind die richtig gut und ist nicht sehr anspruchsvoll, also der wächst und der trägt ganz ordentlich. Ja, und wenn man so ein Ding neu pflanzt, dann hat es irgendwie so gerade mal 3 kleine verholzende Triebe, die aus der Erde kommen. Und ich habe mich um diese Pflanze dann aber gar nicht mehr gekümmert. Und vor 2-3 Jahren, als ich so ein bisschen das hohe Gras drumherum wegnehmen wollte, sah ich, vielleicht war ich sogar selber, der eine von den paar kleinen Zweigen, die da aus der Erde kamen, war weggeknickt. Er trug noch sein Laub, er war weggeknickt, ganz frisch. Und das tat mir so leid, nicht, wenn da nur so ein paar Triebe aus der Erde gucken. Da ist ja bald ein Drittel der Pflanze weg, wenn ich das jetzt einfach wegschneiden würde. Und damals habe ich mit dem, was mir zur Verfügung stand, und ich bin kein Gärtner oder irgendwie etwas, habe ich Bast genommen. Also zuerst habe ich ein Messer genommen, habe ganz vorsichtig da, wo die wunde Stelle schon trocken war, habe ein bisschen wieder aufgerieben. Dann habe ich das schön aneinandergefügt, habe Bast genommen und drumherum gewickelt. Aber das war nicht stabil genug, dann habe ich noch Sisal genommen und auch noch drumherum gewickelt. Dann habe ich aus dem Gartenschuppen mir so Metallringe geholt, mit denen man sonst so schöne Blüten, Stauden hält, damit sie nicht zur Seite wegfallen, habe das also drumherum gestellt. Und im nächsten Jahr hatte ich es schon wieder vergessen. Aber in diesem Jahr war ich mal wieder dazu gange und sah, es war alles in Ordnung. Man sah die Stelle noch. Das hatte sich inzwischen durch die Natur schon ein bisschen aufgelöst, was ich da drum gewickelt hatte. Ich habe das sauber gemacht und sah, es ging. Du wirst die Stelle zwar immer sehen, an der es mal einen Knick gegeben hat. Das wissen wir, Wunden hinterlassen Narben. Aber die Funktion war da. Es war Laub da und es waren kleine Früchte dran. Ich konnte die Stütze wegnehmen. Gut, manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Das ist so. Manchmal braucht es seine Zeit. Wenn ich an mich selber denke, mir ging es im vergangenen Jahr wahrlich nicht gut und habe mich oft genug in so einem Loch oder Keller oder geknickt gefühlt. Die üblichen Verhaltensweisen, die kennt ihr auch, nicht? Man gibt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen stärker, als man wirklich ist und sagt, ah, es geht schon und irgendwie so, aber eigentlich geht's gar nicht. Es hat mir auch nicht geholfen, wenn jemand kam, so hier mit diesem, Bohrer ansetzte, mal so gucken, was da eigentlich los ist. Mancher hat seine Neugier an mir befriedigt, regelrecht, das konnte man spüren. Aber es gab welche, die waren einfach da. Die tauchten plötzlich auf. Deren Nähe war einfach gut. Wie eine Stütze. Die gossen Öl in die Lampe. Die brachten Jesus. Einfach so. Komm. Wir gehen zusammen, wir halten das aus, wir beten miteinander. Wenn ich das Evangelium nicht oder dieses Wort Jesajas nicht gekannt hätte, sondern nur dieses vernichtende Wort von Nietzsche, es hätte mich vernichtet. Aber wenn es Menschen gibt, die sich von Jesu oder sagen wir der Bibelwort formen und dann auch leiten lassen, das hilft. Es ist übrigens tatsächlich so, das wissen wir eigentlich auch alle aus Erfahrung, meistens kommt man, wenn man in einem geschützten Umfeld dann ist, nicht? Wenn es diesen Ring gibt, in dem man wieder aufrecht gehen kann, man kommt meistens selber drauf, wie man da hineingeraten ist. Es muss einem der andere nicht immer um die Ohren hauen. Christen haben mir, und ich muss sonst immer von Jesus erzählen, und das mache ich auch gerne, aber die haben mir von Jesus erzählt, durch die Art und Weise, wie sie einfach, ich sage jetzt mal, zur Verfügung standen. Alles hat seine Zeit. Die Ratschläge oder die Belehrungen oder Korrekturen haben auch ihre Zeit. Ich will sie gar nicht wegreden, aber sie müssen nicht am Anfang sein, wenn man da gerade irgendwo am Boden kraucht. Also der Fokus heute, der Schwerpunkt, nicht wie ist es bei mir selbst, wenn es mir schlecht geht, das kann man sicherlich reflektieren, sondern wie ist das eigentlich mit meiner Berufung dem Nächsten gegenüber, der im Keller sitzt. Prüfen wir da unsere eigene Berufung bitte? Immer wieder. Und zwar im Gefolge Jesu, zu dem ich ja auch gehöre. Ich bin im Gefolge Jesu. Ich lese euch etwas aus Matthäus 12. Da gab es schon wieder Streit und so mit denen, die es besser wussten und was darf am Sabbat sein und was darf nicht sein und so weiter. So, Jesus ging und kam in ihre Synagoge. Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Pharisäer fragten ihn, na, erlaubt das Gesetz Gottes am Sabbat zu heilen? Sie suchten damit einen Vorwand, um Anklage gegen ihn zu erheben. Jesus antwortete, angenommen, jemand von euch besitzt ein Schaf und das fällt am Sabbat in eine Grube. Wird er es nicht sofort herausholen? Ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann forderte er den Mann auf, strecke deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war wiederhergestellt. Sie war gesund wie die andere. Da fassten die Pharisäer miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. Jesus wusste wohl, was die Pharisäer vorhatten. Er ging von dort weg. Viele Menschen folgten ihm. Er heilte alle Kranken. Aber er sagte ihnen eindringlich, um mich macht kein Aufsehen. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorausgesagt hatte. Dies ist mein Diener, den ich erwählt habe. Ich liebe ihn und freue mich über ihn. Ich werde ihm meinen Geist geben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Er kämpft und streitet nicht, er lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr, jetzt wird Jesaja zitiert, ganz so wie wir das kennen, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht schließlich zum Siege führen. Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Herr, wir setzen unsere Hoffnung auf dich.